Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, sehr schön. Die Hamburger, also der ist mal natürlich, hallo Leipzig. Die Hamburger sagen ja gerne, sie leben in der schönsten Stadt der Welt. Ich bin seit Mittwoch hier in Leipzig und bin mit dem Fahrrad gestern durch Connewitz gefahren und durch die Südvorstadt. Bin heute Morgen an der Elster entlang gejoggt und durch den Auenwald. Und ich muss sagen, Leipzig kann wirklich, wirklich mithalten. Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin total froh, hier zu sein. Wenn es in Hamburg mal so kommt, wie ich es in meinem Roman beschrieben habe, dann wird Leipzig auf jeden Fall die Stadt sein, in der ich dann wohnen möchte. Denn in Hamburg gibt es im Jahr 2059, kurz nachgerechnet, das sind etwa 40 Jahre, nur noch Arm und Reich. Die Wirtschaft hat komplett die Politik übernommen und Renten, Krankenversicherungen, Hartz IV, daran können sich höchstens noch so ein paar alte Omis und Opis erinnern. Der Rechtsstaat gehört der Vergangenheit an und wenn man auf den Straßen unterwegs ist, gilt allein das Recht des Stärkeren. Die Polizei kommt nicht mehr, wenn man sie ruft. Eigentlich müsste da auch noch Ton zu sein, der fehlt jetzt leider noch, sorry. Aber wie ich gerade gehört habe, ist es heute die erste multimediale Vorstellung. Insofern sehen Sie es uns ein bisschen nach, aber ich glaube, wir kriegen das gleich und sofort hin. Also ich lese jetzt erstmal ein bisschen und hoffe, dass dann in der Zwischenzeit der Buchtrailer sichtbar wird. Ansonsten, falls das jetzt schon neugierig gemacht hat, es ist wirklich ein schöner Trailer geworden. Den finden Sie auf meiner Internetseite www.gabriele-albers.de. Und dann fange ich jetzt erstmal an, ein bisschen zu lesen. Oh, Himmel, ist das ätzend, wenn einem das so vor der Nase hängt. Ich halte es in der Hand. Verstehen tun mich ja alle, ne? Manche Dinge änderten sich nie, egal wie sehr sich die Welt verändert hatte. Die dunkle Limousine rauschte durchs Schanzenviertel, als wären Geschwindigkeitsbegrenzungen nur für die anderen Verkehrsteilnehmer erdacht worden. Es regnete und auf der Straße standen Pfützen. Die dunklen Spiegel verbargen tiefe Löcher unter ihrer wässrigen Oberfläche. Um einige Schlaglöcher lenkte das selbststeuernde Auto herum. Andere waren nicht in der aktuellen Navigationssoftware enthalten. Die Limousine setzte mehrfach auf und dem Mann auf dem Fahrersitz schlug es heftig in den Rücken. Er übernahm die Kontrolle und drückte das Gaspedal herunter. In diesem Viertel waren er und seinesgleichen schon vor 30 Jahren nicht willkommen gewesen. In wildem Slalom lenkte er die Limousine um die nur scheinbar harmlosen Pfützen herum. In dieser Gegend durfte man nichts und niemandem trauen. Die Scheinwerfer glitten über beschmierte Fassaden, von denen der Putz in langen Fladen herunterblätterte. Das Licht huschte über mit Brettern verrammelte Fensterhöhlen und über tiefgelegene Hauseingänge, in deren Schwärze sich die Schatten zurückzogen, wenn ihnen das Licht zu nahe kam. Jenseits davon versank alles in schwarzem Regen. Männer, die an die Dunkelheit gewöhnt waren, warteten, bis das Auto an ihnen vorbei war. Dann folgten sie der Limousine, angezogen von dem Scheinwerferlicht, das immer schwächer wurde. Aber da der Fahrer grundsätzlich den Blick zurück verweigerte, sah er sie nicht. Er schlug den Kordkragen seiner Barberjacke hoch. Etwas stimmte nicht mit der Heizung. Den Griff nach dem Flachmann hatte sein Körper fast so automatisiert wie Herzschlag und Atmung. Dabei übersah er das nächste Schlagloch. Der Schnaps lief dem Mann über Wangen und Hände. Die Scheibenwischer blieben auf halber Strecke stehen und verweigerten den Dienst. Regentropfen schlugen dicht an dicht auf die Windschutzscheibe. Der Fahrer schlug aufs Lenkrad, drückte auf Tasten herum, kontrollierte die Energieanzeige. Die Batterie war fast voll. Ein letzter Sprung nach vorn, dann blieb das Auto stehen. Die Scheinwerfer dimmten herunter, die Notbeleuchtung reichte 2 Meter weit. Straßenlaternen gab es in diesem Viertel nicht. Die Männer, alle in Schwarz, ließen sich Zeit. Der Fahrer stieg aus, ging um seine Limousine herum, verpasste ihr einen Fußtritt. Verdammte Scheißkarre, rief er, und Vidya, stell eine Verbindung her mit. Weiter kam er nicht. Die Männer manifestierten sich aus dem Dunkel der Schatten. Ihr Opfer sprang zurück in sein Auto, wollte es von innen verriegeln, aber nicht mal dafür reichte der Strom. Notfall, Hilfe, Vidya, stell sofort, schrie er, bevor ihn die Faust mitten ins Gesicht traf. Die Männer zogen ihn aus dem Auto heraus. Hilfe, rief er nochmals. Seine Stimme klang nasal, fast weinerlich. Was wollt ihr? Einer der Angreifer lachte. Es klang wie das Schleifen einer schlecht geölten Kette. Alles, alles, was ihr scheiß Birds habt. Ich, hier meine Brieftasche und, oh! Ein Schlag in die Magengrube verhinderte, dass er weiter verhandelte. Die Männer um ihn herum hatten die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Sie hatten Stöcke dabei und Messer, aber die brauchten sie nicht, um ihn zusammenzuschlagen. Er lag auf dem Boden, zusammengekrümmt. Das Licht entfernte sich. Mehrere Männer schoben die tonnenschwere Limousine davon. Einer der Angreifer zog ihm die Jacke vom Leib, dann die Schuhe und den Anzug. Ein weiterer Tritt in die Seite. Er wand sich, versuchte mit letzter Kraft davonzukriechen, aber der Fuß des anderen genügte, ihn an Ort und Stelle zu halten, während er ihm die goldenen Knöpfe aus den Manschetten riss. Der Mann auf dem Boden versuchte etwas zu sagen, ein letztes Mal zu verhandeln, aber statt Worten quoll Blut aus seinem Mund. Ein Messer näherte sich seinem Gesicht. Er wehrte sich, bäumte sich auf. Ein Schlag aufs Ohr setzte ihn außer Gefecht, aber er blieb bei Bewusstsein. Alles drehte sich um ihn und das Messer, das sich seinen Augen näherte, wurde zu 100 Messern. Die Frau, die aus der Ferne alles verfolgte, konnte nicht helfen. Sie versuchte, die Polizei zu rufen, aber niemand reagierte auf ihren Anruf. Sie nahm den Ohrring ab, der den letzten Schrei des Mannes zu ihr trug, und schloss die Augen. Willkommen in Nordland. Würde es jetzt schon wieder gehen? Ja? Dann holen wir jetzt den Buchtrailer nach. Er glaubt, es funktioniert. Ich hoffe es.
Sie nennen uns die Birds. Wir leben auf großen Anwesen in unserer eigenen Welt. Nicht jeder hatte so viel Glück wie wir. Manchmal müssen wir durch die hässlichen Viertel der Stadt. Leibwächter beschützen uns. Wir brauchen immer mehr, denn der Widerstand formiert sich. Chaos liegt in der Luft. Wir leben in goldenen Käfigen, geschmiedet von unserer eigenen glücklichen Hand. Willkommen in Nordland.
Ja, willkommen in Nordland. Es ist eine Welt, in der Frauen nichts mehr zu sagen haben. Und bevor Sie das jetzt als totalen Humbug abtun, überlegen Sie bitte einmal kurz, was würden Sie machen, wenn Sie überfallen werden und die 110 rufen und keiner nimmt mehr ab. In Nordland werden die Frauen aus den reichen Familien verheiratet. Dieses Schicksal droht auch meiner Protagonistin Lilith, die, und das ist auch die Erklärung, warum ich hier auf der fantastischen Leseinsel lesen darf, eine besondere Gabe hat. Sie kann die Gefühle der anderen spüren. Mit dieser Möglichkeit erkennt sie jede Lüge, jeden Bluff und weiß einfach genau, was in den Menschen um sie herum vor sich geht. Dass es in dieser Welt, die von der Wirtschaft übernommen ist und entsprechend gefühlskalt ist, eine nahezu unbezahlbare Eigenschaft. Der Nachteil dieser Fähigkeit, brauche ja auch irgendwas, was kann ja nicht alles nur gut sein, der Nachteil ist, sie muss diese Gefühle fühlen, als ob es ihre eigenen sind. Also, wenn Sie jetzt Lilith wären, dann würden Sie jetzt feuchte Hände haben, oder wenn Sie jetzt sozusagen ich wären und Sie Lilith wären, nein, Moment, ha, hier sehen Sie auch, jetzt geht der ganze Gag verloren. Mist, darf ich nochmal anfangen? Also, wenn Sie jetzt Lilith wären, das passt nämlich doch, wie ich es mir aufgeschrieben habe, würden Sie sich von meinem Auftreten jetzt doch nicht weiter täuschen lassen. Sie hätten jetzt meine feuchten Hände, mein Herzklopfen, meine Atemnot, sprich meine ganze Nervosität. Freuen sich, dass Sie nicht Lilith sind. Wobei, solange es nur um Nervosität und Lügen geht, ist es noch auszuhalten. Aber heute muss sie einer Hinrichtung beiwohnen. Das ist die nächste Szene, die ich lesen werde. Und zwar der Hinrichtung des Mannes, der angeklagt worden ist, den Mann, der im ersten Kapitel, was Sie gerade gehört haben, überfallen worden ist, umgebracht zu haben. Das Problem dabei ist, dieser Mann, der da gleich aufs Schafott geführt werden wird, Joris Thorn heißt er, der ist unschuldig. Der Verurteilte kam in einem Gefängniswagen, in einem Konvoi schwer bewaffneter Polizeifahrzeuge auf den Platz. Eine lächerliche zur Schaustellung von Macht. Wer sollte an dieser Stelle einen Befreiungsversuch unternehmen? Lilith erwartete, einen halb betäubten Mann zu sehen, so wie es bei Hinrichtungen üblich war. Aber der Mann, der aus dem Kastenwagen stieg, wusste genau, was um ihn herum passierte. Sein Gesicht wurde in Großaufnahme auf die Leinwand oberhalb der Bühne projiziert. Ein Fehler. Der Verurteilte sah schlimm aus, die Nase gebrochen, ein Auge blau und zugeschwollen. Sein notdürftig um den Kopf gewickelter Verband war an einer Stelle dunkel von Blut. Auch das Volk registrierte die Verletzung. Ein Raunen gegenüber dem Rathausmarkt. Liliths eigener Ärger über diese unnötige zur Schaustellung von Furzverhörmethoden vermischte sich mit der Wut der Leute auf dem Platz. Wohin würde diese Wut die Menschen dort unten tragen? Lilith beugte sich zu ihrem Vater. Das Volk ist sehr aufgebracht. Ist die Sicherheit alarmiert? Davide nickte und tätschelte beruhigend ihre Hand. Aber hinter seiner Schläfe pulste deutlich sichtbar eine Ader. Die Polizisten aus dem Begleitkonvoi stellten sich rund um die Bühne, ihre Gewehre im Anschlag. Das Volk war verstummt. Kein Flüstern, kein Lachen, kein Sprücheklopfen. Lilith biss sich auf die Unterlippe. Ich habe kein gutes Gefühl, zwinkerte sie an ihren Vater. Oh, da muss ich noch mal kurz was erklären. Zwinkern ist ein Wort, das Sie wahrscheinlich nicht kennen. Es gibt in meiner Welt eine Technologie namens Vitya. Das ist die Kommunikationstechnologie. Kurz gesagt, es ist ein extrem miniaturisiertes Smartphone. Sie haben eine Kontaktlinse im Auge, die ersetzt Ihnen den Bildschirm und wird über Blick und über Wimpernschlag angesteuert. Sie haben einen Knopf im Ohr, also einen Ohrring, der den Ton überträgt. Und Sie haben schließlich einen ganz kleinen Chip, entweder in einem Armband oder in einem Manschettenknopf, der das Ganze steuert. Ich habe kein gutes Gefühl, zwinkerte sie an ihren Vater. Davide reagierte nicht. Lilith spürte erneut hinunter. Sie konnte den Hass auf die Machthaber bis in die letzte Ecke des Platzes spüren. Ihre Hände zitterten. Könnt ihr diesen Mann nicht in letzter Sekunde begnadigen? Nein. Joris Thorn stieg unter Schmerzen die Stufen zur Bühne hoch, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Er stolperte, fiel, schlug mit dem Gesicht auf. Ein Raunen, nein, mehr ein Stöhnen ging durchs Volk. Einer der Polizisten packte ihn und stellte ihn wieder auf die Füße. Ich würde diese Hinrichtung wirklich stoppen. Das kann ich nicht. Du bist der mächtigste Mann Nordlands. Du musst doch irgendeine Möglichkeit haben, das hier zu stoppen. Davide betrachtete das Volk und blinzelte mehrmals. Ein Hinweis an Sicherheitschef Erik Drach? Sollte sie sich tatsächlich durchgesetzt haben? Ihr Vater schien zufrieden zu sein. Die Männer da unten haben alles im Griff, zwinkerte er. Es geht weiter wie geplant. Lilith schüttelte heftig den Kopf. Bitte, flüsterte sie. Begnadigt ihn, das gibt sonst eine Katastrophe. Davide beugte sich zu ihr und flüsterte so leise, dass sie ihn kaum verstand. Wir müssen diesen Mann hinrichten, damit das Kapitel Dunkrai beendet ist. Manchmal ist das Opfer eines Einzelnen der einzige Weg, um das Leben aller anderen zu schützen. Aus den Lautsprechern tönte das Urteil. In Liliths Ohren rauschte es. Im Namen des Volkes, Joris Thorn. Vereinzelt hörte man ein Schluchzen, geflüsterte Worte, aber die große Mehrheit schwieg und ballte die Fäuste. Der Henker schritt auf die Bühne. In der Hand hielt er die Schachtel mit den beiden Druckinjektoren. Wenn schon Todesurteile vollstreckt werden mussten, dann so human wie möglich. Kein Erhängen oder Erschießen, wie es in China und Russland üblich war. Nein, ein Injektor, der den Verurteilten einschlafen ließ, und ein zweiter, der ihm dann den Tod brachte. Bevor der Henker mit seiner Arbeit anfangen konnte, ging eine Welle durch die Menge. Zahlreiche Menschen hielten Zettel hoch, einzelne Buchstaben nur, die aber aneinandergereiht zu Wörtern und ganzen Sätzen wurden. Warum? Hilflos, rechtlos, staatenlos. Gegen die Willkür, für die Freiheit und iniqua numquam regna perpetuo manent. Lilith konnte kein Latein, aber ihre Vitya hatte sofort die Übersetzung parat. Ungerechte Reiche wären niemals ewig. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei die Demonstranten festgenommen hatte. Aber lange genug, dass der Mann, der nur noch wenige Minuten zu leben hatte, ihre Botschaften lesen konnte. Tränen liefen ihm über das Gesicht, während die Protestierenden von den Sicherheitskräften mitgeschleift wurden. Mitleid, so viel Mitleid. Lilith setzte ihre Sonnenbrille auf und war froh, dass niemand ihre Tränen sehen konnte. Sie suchte Trost bei ihrem Vater, aber der hatte seine Hand von ihrem Arm genommen, drückte auf seinen Vidya-Manschettenknopf und war mit seinen Gedanken offenbar schon wieder bei seinen Geschäften. Ganz kurz übernahm die Verachtung die Kontrolle in Liliths Gefühlschaos. Kannst du eigentlich auch mal 2 Minuten ohne deine Vidya auskommen? Hätte sie ihn gerne gefragt. Aber dann überwältigte die Traurigkeit der Menschen unter ihr erneut. Unten stieg Erik Drach die kleine Treppe zur Bühne hoch, ging auf den Henker zu und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der runzelte die Stirn, nickte dann aber und holte den ersten Injektor aus der Schachtel. Ein silberglänzender Stift, von dem er langsam die Kappe abschraubte. Joris Thorn, dröhnte es aus dem Lautsprecher, du hast jetzt die Möglichkeit, etwas zu sagen. Welch ein Elend. Da saß dieser Mann und schluckte seine Tränen hinunter. Lilith rechnete nicht damit, dass er überhaupt ein Wort herausbekommen würde. Thorns festgebundener Oberkörper hob und senkte sich, als er versuchte, sich und seine Schmerzen unter Kontrolle zu bekommen. 25 Jahre habe ich dem Schicksal abtrotzen können, flüsterte er, die Stimme nicht mehr als ein Krächzen. Die ausgefeilte Mikrofontechnik verteilte seine letzten Worte trotzdem gut hörbar an jeden einzelnen Punkt des Rathausmarktes. 25 Jahre, in denen ich hoffte, dass alles wieder gut wird, wenn wir uns anpassen, wenn wir uns nicht weiter wehren. Seine Stimme wurde fester und lauter. 25 Jahre, in denen dieses Nordland, er spuckte den Namen förmlich aus, seine Schuld hätte wieder gut machen können. 25 vergebliche Jahre. Es wäre besser gewesen, wenn ich damals an der Seite meiner Freunde gestorben wäre, im Kampf für eine gerechtere Gesellschaft. Ein Techniker sorgte für eine Rückkopplung. Das Volk hielt sich die Ohren zu. Selbst auf dem Balkon konnte man dem Ton nicht ausweichen. Davide und einige andere Männer schickten wütende Kommentare in Richtung Tontechnik. Sofort verstummte die Rückkopplung und man hörte wieder Joris Thorn. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr. Der ist und der war und der kommt. Der Lederriemen um Joris Kopf wirkte wie die verrutschte Krone eines Königs. Das Alpha und das Omega, vergesst das nie. Der Henker drückte Thorn den Injektor auf den Arm. Joris schrie, er schrie, wie Lilith noch nie jemanden hatte schreien hören. Es war der Schrei einer gequälten und gefolterten Seele, direkt aus einem der Höllenbilder von Hieronymus Bosch. Sie krallte ihre Finger in die Lehnen ihres Sitzes. Das war der falsche Stift gewesen. Der Henker hatte auf die Betäubung verzichtet. Trotz der Distanz spürte Lilith das Brennen in den Adern, das Feuer, das sich durch ihr gesamtes Blutsystem schob. Davide sprang auf und brüllte über seine Vidya-Befehle, während er zum Ausgang rannte. Lilith fühlte das Entsetzen und die Wut der Menschen unten auf dem Platz. Sie hörte, wie auch das Volk zu schreien begann. Sie wollte aufstehen, fort, nur fort von hier. Aber das Feuer in ihrem Innern schob sich in Richtung Gehirn und ihre Beine knickten weg. Unten auf dem Platz kletterten Menschen über die Absperrung und liefen auf die Bühne zu. Sicherheitskräfte schossen in die Luft. Erik Drach wies sie mit wütenden Handbewegungen an, die anstürmenden Menschen zu erschießen. Lilith hörte weitere Schüsse, aber noch schien Joris Thorn der einzige Sterbende zu sein. Wer konnte, rannte durch die schmalen Straßen davon, weg vom Platz der Hinrichtung, weg von der Polizei, die vom Rathaus her auf die Menge zukam. Nur in der Mitte des Platzes, dort, wo Thorn auf der Bühne lag, sich wand und zuckte und schrie, drängten weiter Menschen nach vorn. Aus dem Augenwinkel sah Lilith eine Hundertschaft gepanzerter Polizisten, aber sie kamen von der falschen Seite. Sie würden sich den Weg freischießen müssen. Lilith krümmte sich und rief nach ihrem Vater. Niemand hörte sie. Dicke Wolken hüllten ihren Verstand ein. Die Schreie, das Getümmel, die Panik auf dem Rathausmarkt erreichten sie kaum noch. Sie sah noch, wie einer der Sicherheitskräfte auf der Bühne auf Joris Thorn zielte und abdrückte. Der alte Mann verstummte. Lilith schnappte nach Luft und versank in Dunkelheit.
Die Gesellschaft verzeiht oft den Verbrechern. Sie verzeiht nie den Träumern. In einem Land voller Hass und Wut, ohne Gesetz, das schützt, was du tust, ist die Hoffnung nur ein Steinwurf entfernt, während die Gesellschaft nichts mehr teilt, sich verschwört. In dieser Welt gibt es Arm und Reich, es herrschen Kriege, jeder Tag ist gleich. Regeln werden neu geschrieben, Polizei, Politik voller Intrigen. Kameras, die auf dich ständig ein Auge haben, sind der Grund, warum viele nichts mehr draußen sagen, sind der Grund, warum viele sich nicht raustrauen. Es gibt keine Rechte, nicht zum Aufschauen. In einer Welt, die das Geld als hohes Gut sieht, ist es kein Wunder, dass irgendwann mal Blut fließt. Hier gibt es keinen Hüter des Gesetzes, jedoch ein Widerstand, der kämpft bis zuletzt. Wir kommen in Nordland, wo man Frieden, Hoffnung, Freiheit zuvor fand. Der Ort, wo die Träume sterben, die alte Weltordnung liegt nun in Scherben. Wir kommen in Nordland. Willkommen in Nordland. Hier bist du niemand, wenn du nicht ein paar Millionen hast. Es gibt kein Rechtssystem, das nicht die Kohle schafft. Hier bist du niemand, keine Zahl mehr im System. Die alten Tage waren so wunderschön. Der Stärkere wird für immer stärker bleiben. Keine Wahlen, die über Macht und Recht entscheiden. Du bist einzig und allein auf dich gestellt. Die Frage ist, ob es dir gefällt. Alles hier hat seinen Preis. Dein Wort ist nichts, was mir reicht. Früher war es grün und voller Blumen, heute ist es nass und bitter kalt. Auf welcher Seite stehst du in dem Kampf? Tust du etwas oder hast du vor ihm so viel Angst? Ehe du dich versiehst, bist du mittendrin, denn die Zukunft nimmt dich längst gefangen. Du bist im Nordland, im Nordland.
Ja, vielen Dank. Im Programm steht, dass es Lesung und Gespräch sein soll. Wir haben noch 5 Minuten fürs Gespräch hier oder auch gleich am Stand von Ackerbus, dem Verlag, in dem Nordland erscheint. Der ist gleich da um die Ecke. Aber wenn Sie jetzt gerade noch Fragen haben, schießen Sie los. Oh komm, lass mich jetzt nicht so hängen. Eine Frage. Ja. Die Frage war, ob Lilith die einzige ist, die diese besondere Fähigkeit hat. Das wird einmal tatsächlich auch thematisiert in diesem Buch. Es gab früher mehr Frauen, die eine ähnliche, vergleichbare Fähigkeit hatten. Aber jetzt ist sie die einzige, die davon übrig geblieben ist, weil in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Bürgerkriegen, die halt Nordland vorangegangen sind, die Frauen entweder den Verstand verloren haben oder sich umgebracht haben. Na? Gut, Ansonsten, wie gesagt, ich bin auch gleich da hinten am Stand. Kommt gerne vorbei, würde mich freuen, nochmal persönlich ins Gespräch zu kommen. Und ich lese auch noch heute Abend in der Vinothek und am Samstagabend im Eine Weltladen an der Thomaskirche in der Innenstadt. Also wer ein bisschen mehr Lesung noch haben möchte, der ist da herzlich willkommen, ein bisschen mehr noch von Nordland zu erfahren. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.